Braucht Deutschland eine Atombombe? Wir wollen heute mal das Undenkbare denken. Vor mehr als einem Jahr haben wir zum ersten Mal überlegt, eine Sendung zu diesem Thema zu machen. Und da war das nicht nur undenkbar, da war das fast unsagbar. Inzwischen allerdings hat sich die Welt ja rapide verändert und damit auch die Bedrohungslage. Nun wollen wir hier nicht blind einer atomaren Aufrüstung das Wort reden, sondern durchaus mal ganz nüchtern analysieren. Braucht Deutschland überhaupt eine nukleare Abschreckung? Und wenn ja, warum? Und welche Optionen hat das Land? Herzlich willkommen beim rbb24 Inforadio Forum, heute in einer Kooperation mit der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Mein Name ist Sascha Hingst und bei mir sind Knut Abraham. Er sitzt für die CDU im Bundestag und dort im Auswärtigen Ausschuss.
Guten Abend.
Dann Dr. Karl-Heinz Kamp, war Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, war am NATO Defense College und hat einst promoviert über die Rolle nuklearer Kurzstreckenraketen. Und jetzt ist er Mitglied der Deutschen Atlantischen Gesellschaft, bei der wir hier zu Gast sind.
Schönen guten Abend.
Dr. Claudia Major ist eine der profiliertesten deutschen Expertinnen für Sicherheits- und Verteidigungspolitik, derzeit beim German Marshall Fund für die transatlantische Sicherheit zuständig.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Und nicht zuletzt Ralf Stegner. Ja, früher gab es mal so ein schönes Wort, da hätte man gesagt, ein SPD-Urgestein. Im Bundestag leitet er unter anderem einen Ausschuss, der sich mit Rüstungskontrolle, nuklearer Weiterverbreitung und mit Abrüstung beschäftigt.
Schönen guten Abend.
Frau Major, aus Putins engstem Zirkel wird ja gerne mit Atomwaffen gedroht. Medvedev etwa hat mehrfach gesagt, Russland müsse gegen den Westen, wenn nötig, Präventivschläge führen. Meint er das ernst?
Man muss prinzipiell immer ernst nehmen, was eine Atommacht sagt. Wie ernst er das meint, wissen wir nicht. Aber wenn man sich die russische Doktrin anschaut und wenn man sich das russische Vorgehen anschaut in der Außenpolitik, also ob es mit Blick auf die Ukraine ist, ob es mit Blick auf Georgien ist, mit Blick auf Libyen, mit Blick auf Syrien, sollte man schon sehr ernst nehmen, was der russische Präsident oder was andere russische Regierungsmitglieder sagen. Also man kann sehr wohl sagen, dass aus russischer Sicht der Einsatz von militärischer Gewalt, also Krieg führen, aus russischer Sicht effizient ist, bringt mir das Ergebnis, was ich haben möchte, und aus russischer Sicht ist es legitim. Das kann man sehen mit Blick auf Georgien, mit Blick auf die Ukraine 2014, mit Blick auf Syrien, mit Blick auf die Ukraine 2022. Und deswegen sollte man sehr ernst nehmen, wenn so etwas gesagt wird, aber gleichzeitig sich auch nicht wegducken und dann alles machen, was sozusagen erwartet wird. Also ich glaube, man muss diesen sehr schwierigen Balanceakt schaffen zwischen das Ernst nehmen, aber sich nicht erpressen und einschüchtern lassen. Und das ist sehr schwierig. Aber man muss vor allen Dingen, glaube ich, auch verstehen, was möglicherweise die russischen Motive sein könnten. Und wenn man sich anschaut, wann Russland nuklear gedroht hat, dann kann man drei Motive ableiten. Das eine ist, die westlichen Staaten rauszuhalten aus diesem Krieg. Die westliche Unterstützung für die Ukraine klein zu halten. Also das Signal war, haltet euch raus, das ist unser Krieg, wir wollen euch hier nicht. Es hat zu guten Teilen funktioniert, auch mit Blick auf Deutschland. Ich erinnere an die endlosen Debatten über Waffensysteme. Das zweite Motiv ist, die Ukraine in die Aufgabe zu erpressen. Das hat nicht funktioniert. Und das dritte, offensichtlich das dritte Ziel war, die russischen Eroberungen, also die vier Gebiete, die Russland annektiert hat, an Donetsk, Luhansk, Zaporizhia und Cherson, abzusichern. Das hat auch funktioniert. Deswegen, man muss es ernst nehmen, sich aber nicht erpressen lassen.
Sie haben dieses Wort gesagt, Erpressung. Herr Stegner, da steckt ja drin, dass man Nuklearwaffen wahnsinnig gut als Erpressungsinstrument verwenden kann, besser als konventionelle Waffen. Nehmen Sie so eine Erpressung ernst?
Na, zunächst mal ist es ja so, dass Atomwaffen militärisch nutzlos sind. Sie sind ausschließliche Einsatzmöglichkeiten, um Bevölkerung zu terrorisieren, maximalen Schaden anzurichten, im Zweifelsfall den Planeten zu zerstören. Daran hat sich seit 1945 nichts geändert. Auch nicht geändert hat sich, dass die Atomwaffen inzwischen nicht nur bei den Amerikanern sozusagen da ist, sondern dass wir inzwischen Staaten haben, die Atomwaffen besitzen, die man getrost als Schurkenstaaten bezeichnen darf. Und das Dritte, was dazugekommen ist, wir haben eine technologische Entwicklung, die so weit fortgeschritten ist, dass auch mit deutlich kleineren Bomben ein erheblich schlimmerer Effekt erzielt werden kann als der von 1945. Und dass die Entwicklung konventioneller Waffen so ist, dass sie inzwischen die Grenze zwischen konventionellen und atomaren auch fließend geworden ist, weil man möglicherweise die Zweischlagfähigkeit haben kann. All das zusammen bedeutet, wer als Erster schießt, ist als Zweiter tot. Das wissen alle Beteiligten. Und deswegen hat das eigentlich keinen militärischen Sinn. Und deswegen kann man sich auch wirklich fragen, ob wir ernsthaft über nukleare Rüstung reden sollten, die übrigens wahnsinnig teuer ist, das kommt dann noch dazu. Ob wir wirklich so viel Geld dafür ausgeben sollen, dass was militärisch nutzlos ist, und was im Grunde genommen nur Zerstörung anrichten kann. Und was eben Erpressung hin oder her, Atommächte, die sehr in der Defensive wären, könnten ja der Versuchung erliegen, das nicht mit einer strategischen, aber mit einer taktischen Waffe irgendwo dann auch mal zu probieren. Das sollte man gar nicht dazu kommen lassen. Und deswegen, glaube ich, ist es brandgefährlich. Aber man kann es nicht betrachten wie jede andere Waffe, weil, wie gesagt, es ist überhaupt nicht vergleichbar. Es hat keinen militärischen Nutzen, ist nur ein maximaler Schaden. Und auch selbst die, die vor 80 Jahren gefallen sind, haben heute noch Schäden. Also man kann immer noch die Folgen davon sehen. Und ich glaube, es gibt sogar noch eine legitime Debatte darüber, ob das die richtige Form war, den Krieg zu beenden.
Wir haben ja gesehen, nachdem was Frau Mayer auch sagte, dass man Atomwaffen im Zweifelsfall gar nicht einsetzt, sondern die Tatsache, dass man sie hat, als politisches Druckmittel einsetzt. Herr Abraham, die CDU führt momentan die Regierung an. Sie sitzen im Auswärtigen Ausschuss. Mhm. Nach außen wird über sowas wenig geredet. Wie viel reden Sie denn nach innen darüber?
Es wird doch sehr intensiv gesprochen, weil einfach die Verunsicherung über den Kurs der amerikanischen Regierung da ist. Und wenn man ehrlich ist, durchzieht das eben alle Bereiche. Ich will den amerikanischen Schutzschirm nicht meinerseits in Frage stellen, aber die Frage, diese Unberechenbarkeit, die Unvorhersehbarkeit, was kommt, und die Vorbereitung auf die Unwägbarkeiten, die damit sind, eröffnet auch eine Diskussion darüber, die wir heute Abend führen, wie verlässlich ist der amerikanische Schutzschirm und wie gehen wir mit den Eventualitäten um? Braucht es nicht eine Ergänzung? Insofern, der Anlass ist da, diese Themen aufzumachen.
Und da haben Sie schon mal den Elefanten im Raum genannt, nämlich den amerikanischen Schutzschirm, auf den sich Deutschland ja jahrzehntelang verlassen hat. Die nukleare Teilhabe, Herr Kamp. Ich vermute, als Sie Ihre Promotion geschrieben haben über die nukleare Abschreckung durch Kurzstreckenraketen, da hätten Sie auch nicht damit gerechnet, dass irgendwann mal jemand sagt, auf die Amis können wir uns nicht verlassen, oder?
Na, wir haben ja so zwei Zeitenwenden gehabt. Wir hatten die Zeitenwende einmal, dass eben Russland anders agiert hat, als mancher in der Regierung dachte. Und wir haben die zweite Zeitenwende, dass diese alten Verlässlichkeiten nicht mehr gelten. Das heißt aber jetzt nicht notwendigerweise, dass der amerikanische Nuklearschirm verschwindet. Denn die Amerikaner, das weiß Herr Trump nicht, aber die Amerikaner wissen zwei Dinge. Sie wissen erstens, dass der amerikanische Atomschirm ist ein Mittel zur Nichtverbreitung. Dadurch, dass die Amerikaner über Alliierte, nicht nur NATO, auch über Japan, über Südkorea, einen Schirm aufgebaut haben, haben sie verhindert, dass diese Staaten nach eigenen Atomwaffen streben. Und das wollen sie nicht verändern. Und deswegen zweitens machen die Amerikaner eigentlich seit ein paar Jahren genau das Gegenteil von dem, was Trump sagt. Sie verstärken die nukleare Abschreckung auch in Europa. Sie stationieren jetzt amerikanische Atomwaffen ebenfalls in Großbritannien. Aber noch ein Satz zu dem, was Herr Stegner sagte. Atomwaffen sind nutzlos. Wenn das so wäre, warum wollen denn so viele Staaten Atomwaffen haben? Einmal glauben sie dafür, mehr Sicherheit zu haben. Klappt manchmal nicht. Zweitens, Status, ganz sicher, Frankreich, Indien. Aber drittens, und der Grund ist entscheidend, was eben Frau Major sagte, wer Atomwaffen hat, ist nicht mehr von außen zu bestrafen. Stellen Sie sich mal vor, Russland hätte keine Atomwaffen. Die NATO, der Westen, wer auch immer, hätte längst zugunsten der Ukraine angriffen, hätte Russland wahrscheinlich vernichtend geschlagen. Das heißt, Atomwaffen wirken, auch ohne dass man sie einsetzt. Und das macht das Ganze so schwierig.
Dem stimme ich ausdrücklich zu. Deswegen habe ich gesagt, es hat keinen militärischen Nutzen. Und deswegen sind die technischen Fragen, was wir noch alles tun müssen, um den Schirm zu erweitern, merkwürdig, weil die Grundbedrohung ist ja da. Jeder, der beginnt, weiß, der andere kann mich zerstören. Daran hat sich nichts geändert. Und wir können über Größenordnung reden, Amerikaner, Russen, Chinesen, aber auch ein Land wie Nordkorea zum Beispiel, die würde ich unter Schurkenstaaten sozusagen einordnen wollen, ein Land wie Nordkorea entzieht sich dem, dass die angegriffen werden dadurch, dass sie sagen können, wir können maximalen Schaden anrichten. Deswegen, das ist eigentlich meine Schlussfolgerung, müssen alle ein Interesse haben, Atomwaffen-Nichtverbreitung zu fördern und dafür zu sorgen, dass möglichst kein neuer dazukommt und dass man eher atomar abrüstet, als über neue atomare Aufrüstung zu reden.
Ich glaube, wir sind uns alle einig hier, dass das ein Global Zero, also komplette Abrüstung, ein Ziel wäre und dass wir alle lieber weniger hätten als mehr Atomwaffen. Aber die Frage ist natürlich, und das geht in die Richtung, was Karl-Heinz Kamps sagte, wenn wir jetzt als Europäer sagen, wir rüsten einseitig ab, weil wir verstanden haben, dass es uns mit weniger Atomwaffen besser geht, machen wir uns für die Schurkenstaaten, Herr Stegner, die Sie eben genannt haben, erpressbar. Und ich glaube nicht, dass das verantwortungsvolle Sicherheitspolitik wäre. Ich glaube, das andere, um nochmal zurückzukommen, Karl-Heinz Kamp, ich bin, glaube ich, ein bisschen skeptischer, was die USA angeht, weil wir Europäer vor der extrem schwierigen Situation stehen, dass politisch die Erklärungen, die wir von der US-Regierung hören, verstörend sind. Wenn aus US-Sicht Russland keine wirkliche Bedrohung mehr ist, würden sie uns dann vor Russland schützen. Wenn wir hören, dass der Fokus die westliche Hemisphäre ist, wenn wir hören, dass die Europäer eigentlich ideologische Gegner sind, dann fragt man sich schon, sind wir eigentlich noch im gleichen Boot? Das Problem ist, dass militärisch sich nichts verändert hat. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also es gab keinen substanziellen Truppenabzug. Die amerikanischen Atomstreitkräfte werden erneuert. Und wie navigiert man mit diesem Unterschied zwischen einerseits politisch unheimlich verstörend, militärisch hat sich nicht verändert. Und das ist das, womit wir Europäer fertig werden müssen. Und die Sorge besteht natürlich, wenn einerseits die Bedeutung von Atomwaffen weltweit steigt, unsere Lebensversicherung total unsicher ist, wie vermeiden wir Europäer, dass wir in eine Abschreckungslücke kommen, wo wir sagen, das sind unsere Ziele und Interessen, die wollen wir verteidigen.
Lassen Sie uns die Frage noch kurz...
Aber wir haben die Waffen, die Mittel dafür nicht.
Lassen Sie uns die Frage, wie wir die Lücke, falls es eine gibt, schließen, nur noch anstellen. Bleiben wir noch mal bei der Frage, ob es die Lücke gibt. Also momentan liegen in Büchel Atomsprengköpfe der Amerikaner, die wir theoretisch mit unseren Flugzeugen benutzen könnten, wenn die Amerikaner uns denn in so Krisen verließen. Also mit anderen Worten, die nukleare Teilhabe ist da. Jetzt frage ich mich wirklich mal ganz realistisch, wenn Russland eine Atomwaffe gegen einen europäischen Staat einsetzen würde, eine kleine taktische, nur um zu zeigen, wir können, ja, in einem Konfliktfall, würde die USA momentan ernsthaft uns die Freigabe geben, da zurückzuschlagen? Glauben wir das?
Also ich glaube, dass allein das in Frage stellen schon extrem gefährlich ist und die Abschreckung kaputt macht. Sobald die Frage ist, treten die Amerikaner für Riga oder für Białystok ein und sich daran erhebliche Zweifel festmachen, dann haben wir schon ein großes Problem.
Aber haben Sie diese Zweifel nicht, ganz ehrlich? Unter Donald Trump? Und wer weiß ja nicht, wer nach Donald Trump kommt.
Ich atme schwer. Ich atme schwer und mich überkommen solche Zweifel in der Tat. Allerdings.
Entschuldigung, aber dann kommen wir doch genau das, was Sie gerade sagen. Wenn wir die Zweifel bereits haben, ist die Abschreckung schon nicht mehr da.
Und dann haben wir dann eigenen Worten jetzt schon keine Abschreckung. Deswegen müssen wir uns überlegen und darüber diskutieren, wie wir mit dieser Situation umgehen als Europäer und mit eigenen Kräften, mit eigener Stärke, mit eigenen Ideen mit der Situation umgehen.
Darf ich widersprechen? Ich glaube, der Zweifel ist genau das Gegenteil. Zweifel zu haben, was da passiert, ist Konzept, dass man Atomwaffen besitzt. Dass der andere nicht genau weiß, ob es nicht tatsächlich passieren könnte, solange man das hat. Auch in Zeiten des Kalten Krieges konnte sich niemand darauf verlassen, dass es in Amerika stattgefunden ist, hätte in Europa stattgefunden, glaube ich. Das ist der eine Punkt. Ich habe wirklich nichts übrig für Donald Trump. Aber Amerika ist eine jahrhundertealte Demokratie, demokratischer als wir, kein Obrigkeitsstaat. Und die überleben auch den Trump. Und zu glauben, die haben keine Interessen mehr hier und die wenden sich ab, das halte ich ehrlich gesagt für in Teilen ein bisschen typisch deutsch. Himmelhoch jauchzen, erst die allerbesten Beziehungen und dann werden die Nachrufe geschrieben auf deutsch-amerikanische Beziehungen. Das geht mir ein bisschen zu flott. Und es bleiben die amerikanischen Interessen, davon sind ja welche benannt worden, die haben sich auch durch Donald Trump nicht geändert. Trotzdem ist es ja so, dass nicht zu wissen, was der andere tut, ja vielleicht reicht. Und ich habe nicht von einseitiger Abrüstung von Major gesprochen, sondern ich habe zum Beispiel gesagt, ob es nicht schlau wäre, dass der Trump und der Putin sich verständigen, dieses Start-Abkommen um ein Jahr erstmal fortzuschreiben und in Verhandlungen einzutreten, weil alles andere macht doch keinen Sinn. Und dass die Chinesen nicht dabei sind, finden wir zwar nicht gut, aber das kann man natürlich sich erklären, weil China sagt, bevor wir anfangen, mit euch Abkommen zu schließen, wollen wir erstmal in die Größenordnung kommen, die ihr selber habt. So. Das ist, muss man nicht teilen, aber das ist nachvollziehbar, dass die chinesische Seite so argumentiert. Deswegen ist nicht von einseitiger Abrüstung die Rede, aber ich glaube, diese Startverhandlungen, wenn man das annehmen würde, würde sagen, wir treten da wieder in Verhandlungen ein, würden Sicherheit erhöhen für uns. Und die Unsicherheit, sagt das nochmal, ist Teil des Abschreckungskonzepts, dass man nicht genau weiß, Ambiguität heißt das Fachwort, dass man nicht genau weiß, was der andere tut. Wenn ich das genau wüsste, dann taugt die Strategie ja gar nichts.
Die Frage ist ja auch nicht, ob wir uns sicher sein können, dass die Amerikaner Atomwaffen einsetzen. Übrigens herausfinden möchte ich es nicht.
Nee. Sondern, das will absolut niemand.
Ja. Genau, sondern die Frage ist, ob Putin das ausschließen kann. Und das ist genau dieses Dilemma, was Sie in der Abschreckung haben, das kriegen Sie nicht raus. Ja. Und das gilt für Frankreich genauso, ob nun Frankreich bereit ist, Paris zu riskieren, um Brandenburg zu retten, weiß ich nicht. Auch das will ich nicht rausfinden. Also Sie haben ein paar Dilemmas in der Abschreckung, die kriegen Sie nicht raus. Ich glaube, dass wir zwei Punkte uns merken sollten für sozusagen, was hat sich geändert? Erstens, die Idee von der atomwaffenfreien Welt, so schön sie ist, kriegen wir nicht hin, schlichtweg, weil die Atommächte sie nicht wollen. Punkt. Können wir doof finden, können wir merkwürdig finden, ist aber so. Und zweitens, Abrüstung oder Rüstungskontrolle, so wichtig sie ist, und zwar nicht nur wegen der Abrüstung, sondern auch, weil sie Gesprächskanäle haben, kriegen wir mit diesem Russland nicht, weil nicht ein Minimum an Vertrauen da ist. Und insofern glaube ich, dass wir bedauerlicherweise im Moment keine Abrüstungsmöglichkeiten haben. Und mit dem müssen wir umgehen. Mit diesen nuklearen Realitäten, so schmerzhaft sie sind, müssen wir umgehen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Endeffekt, ich sage es mal salopp, der Köder muss dem Fisch schmecken. Das heißt, die Abschreckung muss auf Russland wirken. Man kann sagen, es gibt drei Gruppen, die überzeugt werden müssen oder die überzeugt sein müssen. Die USA müssen es wollen, die Abschreckung für Europa bereitzustellen. Wir Europäer müssen daran glauben, dass die USA das auch wirklich machen würden. Und vor allen Dingen muss Russland daran glauben, dass die USA uns wirklich verteidigen würden. Da ist sehr viel Glaube im Spiel, ne? Also das ist alles sehr, auch sehr schwierig zu messen und zu erfassen. Man kann versuchen, das runterzubrechen und kann sagen, wie kann man die Glaubwürdigkeit darstellen? Das sind die Fähigkeiten, also die Flugzeuge, die U-Boote, die Sprengköpfe. Das ist das Zeigen durch Übungen beispielsweise. Die NATO macht ihre Nuklearübungen jetzt deutlich sichtbarer, um zu zeigen, hier, wir können das und wir meinen das ernst. Und das soll natürlich dann auch die Entschlossenheit signalisieren, wir würden das wirklich machen. Aber im Endeffekt kommt es darauf an, dass Russland daran glaubt. Es gibt eine große Debatte, wer ist schwieriger zu überzeugen, die eigenen Alliierten, dass die USA kommen, oder Russland?
Ich verstehe den Punkt, dass Russland muss es ja nicht mal glauben. Russland muss einfach nur unsicher oder wer auch immer unser potenzieller Gegner ist, muss einfach nur unsicher genug sein, nicht zu wissen, ob wir es nicht ernst meinen oder nicht. Mein Problem ist eher, dass ich das Gefühl habe in letzter Zeit von Seiten der Amerikaner, die machen relativ klar, dass sie nicht wollen und nehmen genau diese Unsicherheit so ein bisschen raus.
Nein, das würde ich nicht sagen. Also wenn Sie sich die offiziellen Verlautbarungen der Regierung Trump anschauen, gibt es immer wieder den Hinweis, wir stellen die nukleare Abschreckung nicht in Frage. Natürlich kann man dann argumentieren, ja, die nukleare Abschreckung ohne die konventionelle Untermauerung bringt auch nicht so richtig viel. Ich würde eher argumentieren, dass die politische Ebene so schwierig ist. Wenn wir uns nicht auf die gleiche Bedrohungsanalyse einigen können, wenn wir nicht sicher sind, ob die Amerikaner Russland als Problem sehen, wenn die Amerikaner mehr in Großmachtpolitik gehen, die großen Staaten regeln das unter sich und die kleinen wie die Europäer, die sind halt Verhandlungsmasse, wenn wir Europäer eher als ideologische Gegner gesehen werden, wie in der Vance-Rede letztes Jahr in München oder dieses Jahr in der Rubio-Rede, dann haben wir ein politisches Problem, ob wir noch im gleichen Team sind. Es gab immer Auf und Ab in den transatlantischen Beziehungen. Irakkrieg zum Beispiel. Ne? Aber es war immer die Überzeugung, wir sind im gleichen Team. Wir Europäer haben Ziele, wir haben Werte, wir haben Dinge, die wir verteidigen wollen. Wir wissen nicht, ob die Amerikaner noch da sind. Wir wissen aber ziemlich sicher, dass wir es ohne die Amerikaner nicht können. Und die Frage ist, ob Russland versucht ist, genau diese Zweifel irgendwann mal auszuprobieren und nukleare Erpressung zu testen in Europa, eben weil wir vielleicht nicht mehr so oder nicht so können, wie wir gerne wollen.
Ich finde, man muss jenseits dieser psychologischen Betrachtung, wem zu trauen ist oder nicht, auch noch ein paar andere Punkte betrachten. Erstens, wir haben auch eine Gefahr, die davon ausgeht, dass die Atomwaffen da sind und dass zum Beispiel durch Missverständnisse, Irrtümer oder sowas Katastrophen entstehen können. Die Gefahr ist gewachsen eher, zumal die Beziehungen nicht mehr so sind, wie sie waren. Zweitens, ein gemeinsames Interesse kann ja auch darin liegen, dass wir unglaublich viele Ressourcen einsetzen, die wir für andere Dinge dringend brauchen würden. Und zwar nicht nur wir, sondern die andere Seite auch. Das heißt, Ressourcen, die wir zur Problemlösung eigentlich brauchen. Die Weltprobleme heißen nicht, wir haben zu wenig Waffen in der Welt, sondern wir haben Armut, wir haben Bürgerkriege, wir haben Fluchtbewegungen, wir haben Umweltzerstörung. Alles übrigens globale Probleme, die andere Seite auch betreffen. Und ihre Bevölkerung einigermaßen satt kriegen und sagen wir, einigermaßen Zufriedenheit erzeugen, ist auch eine Aufgabe, die solche Riesenvölker hinkriegen müssen. Mit anderen Worten, ich sehe da schon einen Ansatz, zum Beispiel, wie der kanadische Premierminister gesagt hat, wenn die Großmächte Großmachtpolitik machen, sollten vielleicht die Mittelmächte wie Deutschland, Kanada, Japan, Australien, Südkorea, vielleicht afrikanische, südamerikanische Staaten mit ihrer Softpower, mit ihrer ökonomischen Kraft und ihren diplomatischen Möglichkeiten jenseits von Bündnissen und Verteidigungsfähigkeit, die wir brauchen, agieren. Das ist aber das auch ein Argument, finde ich, mit dem man sagen kann, das ersetzt den Atomschirm nicht, der ist ja auch noch da, aber das könnte die Dinge in eine etwas andere Richtung liefern. Und das Dritte, was ich zur Psychologie gerne noch sagen möchte, ist, so kann man die Welt vielleicht auch schlecht betrachten. Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg Unsere Nachbarn in Europa haben nicht gesagt, das sind alles Nazis, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben, sondern wir haben innerhalb kürzester Zeit Aufnahme in die europäischen Institutionen gefunden, sind die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt geworden, nach den schlimmsten Menschheitsverbrechen, die es gab vorher. Das heißt für mich, ich kann nicht Bevölkerung und Regierung gleichsetzen. Es wird auch ein Russland nach Putin geben. Es wird auch anderswo andere Verhältnisse geben, in Amerika auch. Das heißt, es lohnt sich schon, eher über strategische Interessen zu reden und über solche Fragen, wie ich sie gerade mit Blick auf Softpower, ökonomische Kraft beschrieben habe. Und nicht nur glauben, wir müssen jetzt ein Wettrüsten veranstalten, weil Sicherheitslücken geschlossen werden müssen. Und dann geht das irgendwie schon gut. Ganz abgesehen davon, dass ich fürchte, dass wir in den demokratischen Staaten dafür nicht mal Mehrheiten haben, sondern die Populisten im Zweifelsfall sich das Thema zu eigen machen und uns das Fell über die Ohren ziehen, wenn wir glauben, wir machen das alleine mit Aufrüstung.
Herr Stegner, es redet hier keiner über Wettrüsten. Es geht lediglich darum, dass wir die Sicherheit von dem, was wir uns in Europa und in Deutschland aufgebaut haben, mit Blick auf Frieden, Freiheit und Wohlstand, dass wir die schützen können. Und dann muss Verantwortungspolitik sagen, wenn sich in den Rahmenbedingungen etwas verändert, sei es der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, sei es eine Veränderung in der amerikanischen Positionierung, und ich tendiere dazu, den amerikanischen Präsidenten nicht zu ignorieren, dann muss verantwortungsvolle Politik darauf reagieren. Das hat die Bundesregierung schon gemacht, beispielsweise mit höheren Verteidigungsausgaben und darüber hinaus mit dem Heimatschutz, Total Defense und anderen, also nicht nur Verteidigung militärisch denken, sondern auch in den nicht-militärischen Bereichen. Das ist verantwortungsvoll. Es geht nicht darum, ein Wettrüsten zu machen. Das hat keiner hier gesagt.
Auch wenn es vielleicht unpopulär ist, mit der Softpower der mittleren Mächte, kommen wir doch gegen eine Aggression nicht an. Wir müssen uns doch wappnen auf allen Ebenen. Und so schön das ist mit der Softpower der Mittelmächte, die Herausforderung ist doch eine ganz harte.
Aber ich habe doch gar nicht bestritten, dass wir Bündnisse Verteidigungsfähigkeit machen sollen. Das tun wir ja immer. Ich habe uns den Dingen im Deutschen Bundestag zugestimmt. Sondern ich glaube schon, weil Sie sagen, wir haben kein Wettrüsten. Doch, das haben wir schon. Wir rüsten gewaltig auf, und zwar überall. Und wenn Sie sich das mal anschauen, ist das mit den Lücken, darüber kann man wirklich streiten. Wenn Sie mit Militärexperten reden, ich bin keiner, sagen die einem, je nachdem, was man gerade betrachtet, ob das die Luftstreitkräfte sind, ob das Mittelstreckenwaffen sind, ob das konventionelle Fähigkeiten, ob es die Fähigkeiten sind der Manpower, die Leute haben, dass jetzt die NATO Russland komplett unterlegen sei, das finde ich ist falsch. Das kann man, glaube ich, so ohne weiteres nicht sagen. Wir müssen uns schon verteidigungsfähig machen, da bin ich auch der Meinung. Aber mit der Softpower meinte ich die Möglichkeit, dass man Mittel anders einsetzt, als immer weiter aufzurüsten. Und genau das tun wir. Die Verteidigungsetats gehen mächtig nach oben. Wir sind Exportweltmeister von Waffen in die ganze Welt. Das hat sich komplett verändert. Wir betrachten die Rüstungsindustrie als Lokomotive in der Industriepolitik. Das hat sich komplett verändert in der Welt. Und ob das eine gute Entwicklung ist, die mehr Sicherheit bringt, da habe ich große Zweifel.
Aber die Ukraine war auch eine Mittelmacht und ist platt.
Gehört natürlich zur Wahrheit ein Stück vielleicht auch dazu, dass wir ja davor 20 Jahre lang sehr, sehr, sehr abgerüstet haben und andere eben nicht. Ne? Deswegen machen Sie das ja als Bundesregierung, sonst würden Sie ja vermutlich ersticken.
Ja, wir haben unser Geld und beispielsweise einen Einsatz in Afghanistan gesteckt, um das mal der teuerste Einsatz war und der längste. Ich habe den Untersuchungsausschuss geleitet, also es ist nicht so, dass wir nichts gemacht hätten militärisch. Das kann man, glaube ich, nicht sagen.
Naja, aber man ist ja im Nachhinein eben gerade mit Blick auf Afghanistan wahrscheinlich immer schlauer. Aber das übrigens alle Parteien, deswegen gibt's heute eben kein Fingerzeigen, dass alle Parteien die Streitkräfte, die Bundeswehr sehr klein gehalten haben, um es sehr vorsichtig zu sagen, ist ja unbestritten. Zweiter Punkt, nukleare Aufrüstung gibt es nicht. Es hat in den letzten Jahren nukleare Abrüstung gegeben. Wir hatten im Kalten Krieg mehr als 7000 Atomwaffen allein auf westdeutschem Boden. Jetzt haben wir in einem ganz kleinen dreistelligen Bereich. Wir hatten 75.000 Atomwaffen weltweit. Im Wesentlichen die beiden Supermächte. Davon haben wir heute einen Bruchteil. Also, Wettrüsten ist ein Begriff, mit dem ich sehr vorsichtig
wäre. Das war aber Rüstungskontrolle. Das war die Ergebnisse von Rüstungskontrolle, was Sie gerade beschrieben haben.
Natürlich.
Dafür werbe ich ja.
Genau, weil wir
es nicht mehr brauchen. Aber das können wir, glaube ich, relativ kurz halten. Ich glaube, auf dieser Bühne gibt es vermutlich bei Ihnen vier niemanden, der was gegen Rüstungskontrolle und weitere Verhandlungen hätte. Ne?
Absolut
nicht. Eine kurze Frage, weil jetzt das Ganze schon so ein bisschen, da klangen ja die konventionellen Streitkräfte an. Ist eigentlich, Herr Kamp, gibt es eine konventionelle Möglichkeit der Abschreckung gegen nukleare Bedrohungen?
Das hat man immer gedacht. Man hat gedacht, es gibt ja auch konventionelle Waffen, die einen sehr großen Zerstörungseffekt haben. Man dachte, biologische Waffen, chemische Waffen. Atomwaffen haben diesen Nimbus durch ihren zweimaligen Einsatz, der katastrophal gewesen ist, der offenbar zu einer Furcht geführt hat, weltweit diese Büchse der Pandora nochmal aufzumachen. Wir hatten die größten Krisen weltweit, wie gesagt 70.000 Atomwaffen weltweit, und man hat genau das nicht gemacht. Weil offenbar diese Furcht, was passiert eigentlich, wenn die Büchse auf ist, kriegen wir die nochmal zu, die ist da. Man spricht mittlerweile von dem nuklearen Tabu. Und insofern werden sie das nicht ersetzen können durch irgendetwas. Es wird immer diesen obersten Begriff haben.
Deutschland und die Bombe, wer garantiert unsere nukleare Abschreckung? Das ist das Thema heute im RBB 24 Forum. Bei mir sind Ralf Stegner von der SPD im Bundestag, Dr. Claudia Major vom German Marshall Fund für die transatlantische Sicherheit, Dr. Karl-Heinz Kamp, Mitglied in der Deutschen Atlantischen Gesellschaft, bei der wir hier auch zu Gast sind, und Knut Abraham, ebenfalls im Bundestag, aber für die CDU. Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, wie viel Abschreckung braucht man oder die bisherige, die wir haben, funktioniert die noch? Jetzt ist ja die Frage, wenn wir mal postulieren würden, wir würden uns woanders umschauen wollen. Gibt es überhaupt ernsthafte Optionen?
Ja, es gibt ernsthafte Optionen. Also erstens mal, niemand will die amerikanische Abschreckung in Frage stellen. Solange sie bleibt, wäre sie das Höchste und Wichtigste, was wir haben. Aber Hoffnung allein ist ja keine Strategie. Also einfach mal gedacht, was wäre, wenn morgen die USA den Atomschirm zuklappen, wie immer das aussehen sollte? Dann haben wir immer noch in Europa gut 500 Atomwaffen, britisch und französisch. Und da kann man sagen, naja, aber die Russen haben ja 6.000. Aber Abschreckung ist keine Mathematik. Sondern die Frage ist, wie wir eben sagten, kann denn Putin ausschließen, könnte er ausschließen bei einem Angriff auf Polen, wenn er es machen würde, dass die Franzosen nicht einsetzen würden. Das heißt, wir haben eine Abschreckung in Europa, deutlich kleiner. Wenn diese beiden Nuklearmächte sich besser, noch besser abstimmen, und das machen wir gerade, und wenn die Nicht-Nuklearstaaten sich ebenfalls da einbringen, Nukleardialog nennt man sowas, dann senden sie die Botschaft an den potenziellen Angreifer, Russland sagen wir mal, die sind irgendwie geeinigt, auch ohne die Amerikaner. Und letzter Punkt, wenn ich Putin wäre, würde ich sagen, na so, ganz gleich, was der amerikanische Präsident heute sagt, da der morgen seine Meinung ändern kann, kann ich auch nicht ausschließen, dass er nicht wirklich doch sagt, now I bomb the hell out of them. Also insofern, ich glaube, dass wir eine genügend aus oder eine ausreichende Abschreckung haben können, wenn wir das, was wir haben, so koordinieren, gestalten, dass es an Russland eine klare Botschaft gibt. Ist nicht die bevorzugte Option, nur Plan B, wenn der Plan A, den ich immer bevorzugen würde, schiefgehen sollte.
Also wenn man sich mal überlegt, was es für Optionen gibt, muss man erstmal als Grundaussage sagen, alle Optionen sind schlechter, als was wir jetzt haben. Punkt. Dann gibt es die Option, die Karl-Heinz Kamp eben erwähnt hat, um Frankreich und Großbritannien herum eine genuin europäische Abschreckung aufzubauen. Die Herausforderung daran ist, dass Frankreich zwar ein komplett eigenständiger Atomstaat ist, die vom U-Boot bis zum Sprengkopf alles allein machen, Großbritannien aber für die Entwicklung und Wartung von den USA abhängen. Also wenn die Beziehung richtig schlecht wird, haben die Briten auch ein Problem. Also wir haben die Option, um Frankreich und Großbritannien herum ein europäisches Abschreckungssystem aufzubauen. Man muss zumindest theoretisch noch drei weitere Optionen nennen, nämlich die in Deutschland viel diskutierte Eurobombe, also ein europäischer Superstaat oder eine Staatengruppe, halte ich für eine Illusion.
Das glaube ich ja.
Sind wir uns, glaube ich, einig. Dann muss man die Option nennen, nationale Proliferation, halte ich persönlich für eine antieuropäische Fehlentscheidung.
Also sprich, Länder, die noch keine Bombe haben, bauen eine?
Ja.
Zum Beispiel Deutschland selbst?
Polen, Deutschland, andere halte ich, ich sage es nochmal ausdrücklich, für eine gefährliche antieuropäische Fehlentscheidung. Und die konventionelle Option, also Frankreich und Großbritannien machen ihr Ding und der Rest von Europa versucht konventionell abzuschrecken, funktioniert meines Erachtens nicht. Die Frage ist ja, was machen die Europäer? Und meine Empfehlung in der Situation wäre eigentlich ein Dreischritt, die Amerikaner drin halten, solange wie es geht. Mit Frankreich und Großbritannien reden, das kommt jetzt immer mehr, gerade nach der Rede vom französischen Staatspräsidenten, und generell konventionell die Lücken zu schließen, die wir haben, gerade im Bereich Flug- und Raketenabwehr, weitreichende Präzisionswaffen und Aufklärung und so eine Sachen. Und dann können die Europäer zumindest versuchen, eine Abschreckungslücke zu vermeiden.
Und bei all dem, ganz wichtig, geht es nicht um eine Mitentscheidung. bei den Franzosen oder bei den Briten. Haben wir bei den Amerikanern übrigens
die auch haben nicht. Sich, ja. Sie sprachen, also Herr Kamp, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber Frau Major hat ja gerade eben angesprochen, diese Rede des französischen Präsidenten, der ja auch ganz klar gemacht hat, das Entscheidungsrecht auch einer französischen Bombe ist immer in Frankreich.
Das weiß ja auch jeder, dass das so ist. Genau.
Es kann, glaube ich, bei Atomwaffen auch nie anders
sein. Kein anderes Land teilt die Fähigkeit oder die Möglichkeit zu entscheiden, auch der amerikanische Präsident nicht. Ganz gleich, welche Tornado-Flieger wir in Büchel haben, die letzte Entscheidung liegt bei den Atommächten und nur darum geht es. Und auch nur dann ist übrigens Abschreckung glaubwürdig.
Deswegen geht auch eine europäische Bombe gar nicht, weil das schon gar nicht funktionieren würde. Aber ich wollte noch mal sagen, es ist nicht nur eine antieuropäische Position, dass wir das nicht selber wollen, sondern wir sind auch rechtlich gebunden. Wir haben den Atomwaffenschwervertrag unterschrieben, wir haben den 2+4-Vertrag gemacht. Deutschland sollte das nicht wollen. Die Debatten stammen aus den 50er Jahren, Franzose Strauß und Co., das wollen wir nicht wieder haben. Wir sollten eher versuchen, daran mitzuwirken, dass es weniger wird. Und ich bleibe bei dem, was Sie gesagt haben, Ihr Grundgedanke, den teile ich. Die amerikanische Abschreckung ist da, selbst wenn der Trump noch alles Mögliche erklärt. Niemand könnte sich darauf verlassen. Und deswegen ist die Frage, was ist eigentlich das Motiv, über solche Dinge zu reden? Ist das Motiv, dass wir uns materiell beteiligen? Denn nochmal, nukleare Aufrüstung ist unfassbar teuer. Ist das der Punkt, dass wir uns beteiligen sollen, finanziell an dem, was die Franzosen machen?
Nein.
Und an solchen Dingen?
Kann ich das also ganz kurz auflösen, weil das ein riesengroßes Missverständnis ist?
Das war eine rhetorische Frage, die ich gestellt habe. Wenn man sich nach den Motiven fragt, wo das hingehen kann, mitentscheiden könnten wir nicht, selbst haben wollen wir es auch nicht. Es funktioniert auch nicht als multinationales Projekt. Bliebe also die Frage, ob man technologisch, sozusagen, was man, übrigens der französische Weg ist technologisch auch eine andere als der amerikanische. Das ergänzt sich nicht, sondern das ist was völlig anderes. Wenn man sich dafür entschiede, das mit den Franzosen zu machen, wäre das ein anderer Weg, als mit den Amerikanern das zu machen. Also es spricht eigentlich nichts dafür, an dem gegenwärtigen Zustand, was der amerikanische Präsident auch immer erklärt, etwas zu ändern. Und solange die das nicht aktiv abziehen und man ausschließen kann, dass es passiert, funktioniert, glaube ich, auch die Abschreckung.
Wir müssen die Dinge doch durchdenken und die verschiedenen Szenarien präsent haben und uns vorbereiten. Und da komme ich zu einem Punkt, der sich durchaus ziemlich ungünstig entwickeln kann, bei dem Blick auf Frankreich. Wir können nicht sicher sein, wie eine kommende französische Präsidentin oder ein kommender französischer Präsident aus den Reihen des Rassemblement National sich zu diesen Fragen stellt. Das also für uns Deutsche ist das eine sehr wichtige, existenzielle und in dem Punkt auch nicht nur beruhigende Perspektive.
Nun gut, jetzt kann man natürlich aus französischer Perspektive fragen, der Aufstieg der AfD in Deutschland ist aus französischer Sicht auch nicht super beruhigend, wenn man mit Deutschland enger zusammenarbeiten möchte bei Fragen der Abschreckung. Aber genau das, genau die Sorge, die Sie eben angesprochen haben, die steht natürlich im Raum und die kam auch in Paris an. Und wenn Sie sich die Rede von Macron anhören, sind mehrere Schritte drin, um genau dem vorzubeugen. Zum einen haben Sie die Entwicklung mit Blick auf die Doktrin in Frankreich. Es gibt ein neues Konzept, das heißt Dissuasion avancée, also so eine Art vorgelagerte Abschreckung, kann man schlecht übersetzen, wo es darum geht, dass Frankreich eine größere Rolle für Europa einnehmen will. Ohne gemeinsame Entscheidung, Karl-Heinz Kamp, bin ich vollkommen bei Ihnen. Noch viel wichtiger, ohne gemeinsame Planung. In der NATO gibt es ja die Nuclear Planning Group. In Frankreich ist völlig klar, die Definition der nationalen Interessen, die Planung, die Entscheidung ist alles beim französischen Präsidenten. Und um Ihre rhetorische Frage nochmal aufzunehmen, Herr Stegner, Frankreich will keine Finanzierung. Wenn nämlich andere Staaten bei der Finanzierung der französischen nuklearen Abschreckung mitmachen würden, wäre Frankreich nicht mehr souverän. Und deswegen, weil das immer wieder durch die deutsche Debatte geistert, es geht nicht darum, dass wir für irgendwas zahlen, können wir gleich vom Tisch nehmen. Ne? Aber wenn Sie sich die Rede von Macron anhören, da gibt es dieses neue Konzept, wie kann Frankreich sozusagen noch etwas mehr in Europa präsent sein, indem andere Staaten an den Übungen teilnehmen, indem französische beispielsweise Flugzeuge temporär irgendwo stationiert sind. Und es soll nukleare Dialoge, das heißt ein Steering Group mit Blick auf Deutschland geben, wo man in den engeren Austausch über die Rolle von Abschreckung, über die Artikulation von konventionellen und nuklearen und über Eskalationsmanagement reden kann. Und damit lockt man de facto Kooperationsschritte ein, die ein möglicher zukünftiger französischer rechter Präsident oder Präsidentin immer schwieriger abbauen kann. Das ist die Idee dahinter. Also Fakten zu schaffen, die man da nicht mehr so einfach abbauen kann. Und ganz wichtig, letzter Satz, wenn ich sagen darf, Macron hat in der Rede mehrfach betont, dass es nicht darum geht, die USA zu ersetzen und nicht darum geht, die NATO zu ersetzen, sondern ein zusätzliches Angebot zu machen.
Aber gucken wir nicht eigentlich viel zu kurzfristig, wenn wir jetzt auf eine mögliche nächste französische Regierung gucken oder auf den Nachfolger von Trump, 5 Jahre, 10 Jahre? Bei nuklearer Abschreckung reden wir ja eigentlich über Planungszeiträume, die viel, viel größer sein müssten. Wer gibt mir denn die Garantie, dass all das, was wir jetzt hier gerade diskutieren, Deutschland auch in 20 oder 30 Jahren noch schützt? Da werden Sie jetzt vermutlich sagen, niemand. Jetzt spiele ich mal bewusst den Advocatus Diaboli. Ist dann nicht die einzige wirklich verlässliche Abschreckung die, wo ich selber den Finger am Abzug habe?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, weil das immer so ein bisschen durch die Presse geistert, wir haben keine Debatte in Deutschland über deutsche Nuklearwaffen. Die gibt es nicht. Wir haben ein oder zwei Journalisten und wir haben zwei oder drei Akademiker, die das in der gelegentlich talkshow-tauglich vorbringen. Es gibt im Bundestag keine einzige Stimme, keine einzige, auch ganz extrem links und rechts nicht, die dafür plädiert. Und das ist merkwürdig, weil bei allem Respekt, normalerweise ist kein Gedanke schräg genug, dass die nicht irgendwer im Bundestag aufgreift.
Aber erklären Sie doch mal unseren Zuhörern, warum das so ist. Da liegt ein Gedanke dahinter.
Ja, da liegt erstens der Gedanke dahinter, rein rechtlich. Zweitens der Gedanke, das politische Signal wäre ein Drama. Es guckt jetzt schon mancher so ein bisschen skeptisch, die Deutschen rüsten ja mehr auf als die Franzosen. Also ich persönlich glaube, dass wir mit unserer Geschichte damit sehr vorsichtig umgehen müssen. Und drittens, wir brauchen es nicht.
Genau.
Das ist etwas, was wir nicht wollen, was wir nicht können, rechtlich, und was wir nicht brauchen.
Dem stimme ich zu, wobei ich, wenn man sich die Grundfrage stellt, was macht uns eigentlich sicherer? Macht uns sicherer, dass wir keine Abkommen mehr haben zwischen Russland und Amerika? Macht uns sicher, dass wir technologisch immer besser werden? Macht uns sicher, dass wir dieses Konzept, was der Macron da vorgeschlagen hat, eingehen? Oder müsste man nicht vielleicht eher sagen, sicherer macht uns das, wenn wir wieder stärker werden, dass wir die Kriege, die es gibt, versuchen zu beenden. Wir spielen in Nahosten keine gute Rolle, zum Beispiel. Dass wir mit dazu beitragen, jedenfalls, dass es friedlicher wird und nicht die Kriege eskalieren. Denn das, was momentan stattfindet, hat ja auch was damit zu tun, dass wir mehrere Kriege haben, die gerade laufen und wo Atommächte dran beteiligt sind oder hinten dran sind. Und wir eine hochbrisante Situation gerade auch im Nahen Osten haben. Und wenn wir daran nichts ändern, zu sagen, wir fahren die Abschreckung immer höher und dann wird das schon alles gut gehen, das würde mich nicht ruhiger stimmen, sondern ich glaube, wir müssen unsere Beiträge dazu zu leisten, dass es insgesamt die Kriege, die da sind, weniger werden und andere Länder, die sozusagen beherrscht werden von Großmächten, vielleicht eine attraktivere Alternative vorfinden, als sich zu unterwerfen, China, Russland oder Amerika. Und
würde ja
was schon gleich gar nicht hilft, wenn ich das mal sagen darf, ist, sich selbst zu unterwerfen. Nach Amerika zu reisen und dem Trump nach dem Munde zu reden, sondern das ist ja...
Wer macht denn wieder. Das?
Naja, also die Europäer, finde ich, treten da nicht besonders stark auf. Das hat ja Karikaturformat in Teilen. Und das funktioniert übrigens bei Trump nicht mal, wie man ja erkennen kann. Also ich bin da nicht so sicher. Ich glaube, in den langen Linien ist das eines der genialsten Konzepte, die es in der Vergangenheit gab, war das die Idee der gemeinsamen Sicherheit, wo man gesagt hat, Länder, die ideologisch überhaupt nicht einer Meinung sind. Und die Sowjets waren auch keine friedlichen Leute. Die sind in Prag einmarschiert, in Ungarn einmarschiert, haben die Kuba-Krise losgetreten und anderes mehr. Aber dass man gesagt hat, wir könnten uns einig sein, dass es keinen Sinn macht, dass wir uns wechselseitig zerstören. Das war das Konzept der gemeinsamen Sicherheit. Und das finde ich immer noch das beste Konzept, was ich jedenfalls kenne. Das ist nicht durch immer größere Abschreckung und immer größere Aufrüstung zu ersetzen, finde ich.
Da bin ich ja komplett bei Ihnen. Das Problem ist, dass unser Gegenüber in Moskau diese Idee gerade nicht teilt. Und deswegen müssen wir natürlich überlegen, wie man Abschreckung, Schutz, Verteidigung mit einer langfristigen, besseren Perspektive paart. Aufbauend auf gesicherte Abschreckung müssen wir immer versuchen, in Dialog einzutreten, aber nur Dialog mit einer Macht wie jetzt Russland, die nämlich im großen Unterschied zur Sowjetunion revisionistisch ist, das heißt, bestehende Regeln verändern will, beispielsweise Grenzen verschieben will in der Ukraine. Dort nur auf, wir können das auch friedlich regeln, ist naiv und gefährlich. Nur auf Abschreckung zu setzen, da bin ich bei Ihnen, ist genauso gefährlich, weil es das Risiko für Fehleinschätzungen, Misskalkulationen und unbeabsichtigte Eskalation erhöht. Aber ich glaube, dass all das, was Sie sagen, stimme ich Ihnen ja zu, Herr Stegner, aber die Welt momentan leider ist nicht so.
Herr Stegner, was hat denn dazu geführt, dass NATO und Sowjetunion angefangen haben, diese großen Abrüstungsverträge über Nuklearraketen zu schließen? War das die Tatsache, was ja viele in der Friedensbewegung glauben, dass sie auf der Straße gegangen sind? Oder war das eher die Tatsache, dass die NATO als Reaktion auf russische SS-20 hardcore in Europa Atomwaffen stationiert hat?
Man kann etwas früher ansetzen und kann sagen, dass es keinen Dritten Weltkrieg gegeben hat. Und die Forschung ist sich einig, wir waren nie näher dran als im November 1962. Hatte was damit zu tun, dass der Kennedy verstanden hat, dass das, was die Öffentlichkeit von ihm gefordert hat, und das gesamte Establishment, die gesagt haben, du musst den jetzt dich militärisch reagieren, nicht getan hat, sondern er hat seine Lehre aus dem Ersten Weltkrieg gezogen hat und gesagt hat, man muss in solchen Zeiten die Perspektive des anderen verstehen, gerade wenn man sie nicht teilt und die andere Seite davon überzeugen können, keine Raketen in Kuba, und er hat seine aus der Türkei auch abgezogen. Was wir aber momentan sehen, ist doch etwas anderes. Wir sagen, die halten sich nicht ans Völkerrecht. Also tun wir das auch nicht mehr.
Das ist aber jetzt nicht meine Frage. Meine Frage ist nur, muss man nicht manchmal erst aus einer Position der Stärke argumentieren können, um den anderen überhaupt in den Verhandlungstisch zu bekommen?
Aber wir haben doch keine Position der Schwäche. Wenn Sie sich mal angucken, ernsthaft, wie die Militärausgaben in der Welt sind. SIPRI ist kein sozialistisches Institut in Schweden, die Zahlen veröffentlichen, wer wie viel ausgibt. Da kann man jetzt nicht davon sagen, dass die Amerikaner sich entwaffnet hätten oder die NATO sehen. Und das ist wirklich nicht der Fall. Was wir aber sehen ist, wir kündigen selbst Abkommen auf. Es sind zivilisierte Staaten, die sagen, wir setzen jetzt auch Streumunition ein. Wir setzen jetzt auch Landminen wieder ein, was schon geächtet war. Das heißt, wir sind auf einem ganz anderen Weg. Wir glauben sozusagen, wir müssen all das tun, was die andere Seite aus schlechten Motiven auch tut, und kommen inzwischen sogar so weit, dass wir, was eine Lehre hätte sein können aus dem Zweiten Weltkrieg, sagen, naja, das Völkerrecht gilt in der Ukraine, aber es gilt nicht im Iran, es gilt nicht in Venezuela, es gilt nicht in Grönland oder sonst was. Wir machen das dann so, wie Großmächte das halt tun. Und das ist, glaube ich, ein falscher Weg. Das ist Scheinsicherheit, die wir da betreiben. Und ich sage nochmal, ich habe nicht für einseitige Abrüstung und Entwaffnung gesprochen, sondern wir müssen Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit erwerben. Das tun wir gerade. 5% vom Bruttosozialprodukt, da sind wir gerade bei, uns dahin zu entwickeln. Wo soll das denn noch hinführen?
Also vielleicht noch mal kurz was. Ich glaube, sortieren ist immer ganz hilfreich. Ne? Also Deutschland plant nicht 5% für militärische Verteidigung auszugeben, sondern 3,5% von der Wirtschaftskraft für militärische Verteidigung und 1,5% für anderes, von Resilienz bis Infrastruktur. So. Und das macht schon mal einen Riesenunterschied. Dazu kommt der Punkt, den Karl-Heinz Kamm, glaube ich, früher gesagt hatte, dass wir die Bundeswehr jahrelang verteidigt haben. vernachlässigt haben, auch nach 2014 und der Annexion der Krim. Das heißt, wir haben gerade so ein bisschen so eine komische Debatte in Deutschland. Einerseits sagen wir, die Bundeswehr kriegt nichts hin, das ist eine Lumpentruppe. Andererseits sagen wir, es ist Aufrüstung. Beides passt nicht ganz zusammen. Sie haben angesprochen, dass die baltischen Staaten unter anderem Streumunition und anderes die Ächtung aufgehoben haben. Aber vielleicht müsste man da auch den zeitlichen Faktor beachten und sagen, warum machen die denn das eigentlich? Und warum investiert Deutschland so viel mehr in militärische Verteidigung und in Resilienz? Weil es eine Bedrohung gibt aus Russland, die wir seit 2022 in der Ukraine beobachten können. Und die existenzielle Angst der Staaten, die nah an Russland sind, die historisch schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie von der Landkarte getilgt worden sind, die sollten wir, wenn wir ein guter Verbündeter sein wollen, ernst nehmen. Das machen die nicht leichtfertig mit der Streumunition. Das ist eine existenzielle Sorge, dass ihr Bestehen als Staat auf dem Spiel steht. Und das sollten wir als verantwortungsvoller, großer Europäer, der Anwalt der Kleinen sein möchte, sollten wir ernst nehmen und zuhören.
Das war jetzt ein wichtiger Exkurs von Ihnen beiden in Richtung Streumunition. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal kurz zurück zu der nuklearen Abschreckung. Herr Abraham, Sie sind ja auch, ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt, aber sozusagen der Polenbeauftragte.
Ja.
Was sagen denn eigentlich unsere Nachbarn? Ich habe neulich gelesen, dass es aus Polen Stimmen gibt, die ernsthaft darüber nachdenken, dass Polen atomare Waffen bräuchte.
Ja, das ist interessant, auch mit der Frage, die wir vorhin angesprochen haben, dass es in Deutschland eigentlich niemanden gibt, der diese Frage hier diskutiert. Das ist in Polen tatsächlich anders. Dort herrscht ein absolutes Vertrauen darin, dass die Amerikaner zu ihren Worten stehen. Und dennoch gibt es eine Diskussion, im letzten Jahr war das der Ministerpräsident Tusk, jetzt Mitte Februar war es der Staatspräsident Nawrocki, die darüber gesprochen haben, dass Polen eine eigene Atomwaffe entwickeln und besitzen sollte. Die Diskussion ist interessanterweise nicht weit gegangen, die ist nicht lang gegangen, aber die Bevölkerung steht, es gibt ein paar Umfragen dazu, mit über 50% dahinter. Der Gedanke ist dabei, einen eigenen Beitrag ergänzend liefern zu wollen und auch eine Frage des nationalen Engagements in den Fragen zu untermauern durch eine eigene Bombe.
Und warum macht man das? Weil man geografisch deutlich näher an der Bedrohung ist. Und deswegen,
absolut,
Herr Steger, wir können es uns leisten, hier über mögliche Konzepte des Dialoges zu reden. Im Baltikum können Sie es nicht. Im Baltikum können Sie es nicht. Wenn wir diese Diskussion heute Abend hätten in Lettland, wäre das Thema eine andere. Das heißt nicht, dass wir nicht alle für Dialog, Abrüstung etc. sind. Wenn Sie einen Gesprächspartner haben, und das hatten wir im Kalten Krieg übrigens, hat eine Weile gedauert, der das ähnlich sieht. Und das haben wir in Russland nicht. Russland will auch nicht eine Friedensverhandlung in der Ukraine. Russland will die gesamte Ukraine unterwerfen. Punkt. Es kann sich gar nichts anderes leisten, weil wenn es nur die vier Republiken hätte, dann würde der russische Bürger fragen, wie, und dafür haben wir 1,3 Millionen Opfer gebracht. Das ist die Zahl im Moment. Insofern, da kommen wir leider im Moment nicht auf der Seite weiter. Und wir müssen, wie gerade gesagt, erkennen, dass unsere Nachbarn, die geografisch näher dran sind, existenzielle Angst haben.
Wir sind auch ziemlich nah dran. Und ich finde, man muss die Position, die man kritisiert, nicht karikieren. Ich habe von einseitiger Abrüstung nicht gesprochen. Aber Sie haben zum Beispiel vorhin gesagt, die Deutschen hätten ja eigentlich die Ukraine gar nicht richtig unterstützt. Kein Land hat die Ukraine mehr unterstützt militärisch, als wir das haben. Und das tun wir ja auch. Also insofern sind wir nicht nur, vielleicht nicht ganz so nah dran, aber natürlich unterstützen wir die Ukraine, weil wir wissen, dass wir nicht zulassen dürfen, dass Grenzen mit Gewalt verschoben werden.
Und das kostet
auch Geld, das machen wir ja auch. Ja. Ich habe ja gesagt, Bündnis und Verteidigungsfähigkeit muss hergestellt werden. Worüber wir reden, sind ja Ausweitung dessen, das ist ja Gegenstand unserer Debatte heute, dass wir mehr machen wollen im nuklearen Bereich und Ähnliches. Darüber sprechen wir. Nicht von einseitiger Abrüstung hat hier niemand gesprochen.
Ja, das ich auch niemand. Nicht. Wenn ich mal zusammenfassen darf, was wir bislang gelernt haben oder was ich gelernt habe von Ihnen, ist Deutschland alleine, no way. Europäische Variante, eher unwahrscheinlich. Also eine neue sozusagen europäische Bombe. Aber man könnte sich vielleicht noch stärker an Frankreich und gegebenenfalls auch Großbritannien binden. Wir hoffen alle stark, dass die Amerikaner uns sozusagen nicht den Teppich unter den Füßen wegziehen. Gibt es denn was, wo wir uns als Deutschland attraktiv machen können, damit uns, um im Bild zu bleiben, die Amerikaner nicht den Teppich wegziehen und die Franzosen auch nicht? Gibt es irgendwas? Also ich denke zum Beispiel bei der Luftverteidigung, wo wir ja momentan einen europäischen Schutzschirm unter deutscher Führung aufbauen. Gibt es Elemente, wo wir, ohne eine eigene Atombombe zu entwickeln, Dinge tun können, die uns für unsere Partner so attraktiv machen, dass die dann wiederum ihren Schutzschirm über uns doch verlässlicher spannen?
Also ganz kurz als Politiker. Ich glaube, wir müssen in die Bevölkerung bringen, die Diskussion, die der Staatspräsident Macron angeregt hat. Das ist ja, das hat er ja nicht zum ersten Mal gemacht. Das ist immer wieder gekommen und immer wieder hatte es kein Echo in Deutschland oder ein verschwindend geringes Echo. Und ich sehe das als Aufgabe, diese Diskussion einer verstärkten Zusammenarbeit mit Frankreich wirklich in die Bevölkerung zu tragen.
Das machen wir ja auch. Wir haben einen deutsch-britischen Dialog begonnen, der sich explizit auch auf Nuklearwaffen beziehen soll. Wir haben einen britisch-französischen Dialog, der jetzt ganz neu aufgelegt wurde nach den Vorkommnissen um die amerikanische Regierung. Und wir haben die Option eines deutsch-französischen Dialoges, der ausgeweitet werden soll auf alle die Staaten, die Interessen haben. Das kann Polen sein, das kann Niederlande sein, das kann Schweden sein, Finnland etc. Mit der Idee, die ich eben sagte, sie geben an den Gegner das Bild eines mehr oder minder geschlossen, in der EU immer schwierig, geschlossenen Verbundes von Staaten, der bereit ist und willens, sich zu verteidigen und dafür auch Geld auszugeben. Und da werden sie mit 3,5% nicht hinkommen. Das ist so.
Vielleicht noch eine Bemerkung. Ich glaube, wir müssen die Frage, oder wenn ich Ihre Frage anders stellen darf. Ich glaube, es geht nicht darum, was können wir in Deutschland machen, um jemand anderen zu überzeugen, vielleicht doch da zu bleiben. Sondern ich glaube, dass der mentale Ansatzpunkt ein anderer sein sollte. Und der sollte sein, was braucht es, damit wir das, was wir hier uns politisch, gesellschaftlich aufgebaut haben, was brauchen wir, um das verteidigen zu können? Denn das muss ja der Anspruch sein. Der Anspruch ist ja nicht, wir machen irgendwas, weil Amerika nicht mehr da ist, sondern wir haben einen Anspruch, das, was wir hier haben, verteidigen zu wollen. Und dann ist die Liste, wenn man auf Frankreich und Großbritannien guckt und was dann für die anderen konventionell nicht-nuklearen Europäer bleibt, relativ klar. Wir haben zum einen die NATO-Verteidigungsplanung, wo alle Staaten Hausaufgaben haben. Und wir wissen auch, was die großen Schwachpunkte sind. Flug- und Raketenabwehr, Abstandswaffen, Aufklärung, das wissen wir.
Nehmen wir das Beispiel Frankreich. Wenn die Franzosen nicht in dem gleichen Maße konventionell aufrüsten können, wie die Polen und die Deutschen es tun, aber ihr Geld in das Nukleare stecken, dann müssen die eigentlich ein Interesse daran haben, dass wir sozusagen die konventionelle Abschreckung übernehmen und im Gegenzug uns dafür ein Stück weit die nukleare Abschreckung bieten. Ist das was, wo wir sozusagen unseren Partnern etwas bieten können und uns unverzichtbar machen?
Aber das machen wir in der NATO schon. Das ist ja genau das.
Es gäbe Leute, die argumentieren würden, dass wir das 30 Jahre lang zu wenig
machen. Das war vorhin meine Frage. Das ist der Punkt, wo wir das dann mitbezahlen. Aber die Frage ist, finde ich, ob wir tatsächlich, ob die militärische Zusammenarbeit, darauf läuft das ja hinaus, praktisch die Zukunft ist, die uns da sicherer macht und die dafür sorgt, dass die Amerikaner auch sozusagen den Schirm aufrechterhalten. Oder ob es nicht doch jenseits, ich sag nochmal, jenseits von Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit, die wir herstellen im Augenblick, Unser Punkt für die Amerikaner ganz anderer ist, dass wir ökonomisch interessant sind für die USA. Europa bleibt ökonomisch der interessanteste Teil. Und die können gar kein Interesse haben, dass sie uns nicht mehr schützen. Und wir sind immer noch die drittstärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Manchmal vergisst man das in solchen Debatten, als ob es das gar nicht der Fall wäre. Wir müssen jetzt hauptsächlich den militärischen Teil leisten. Im Übrigen, so schlecht sind wir auch im Vergleich zu früher nicht. Wenn Sie rein den Einsatz für Waffen nehmen, den wir haben vom Bruttosozialprodukt, ist das so viel weniger nicht, als wir das früher hatten. Also man muss die Dinge dann auch miteinander vernünftig vergleichen.
Ich nehme für mich mit, dass die Anstrengungen, die wir konventionell machen, uns auch helfen, unsere nukleare Abschreckung zu verbessern. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Claudia Major, Karl-Heinz Kamp, Knut Abraham, Ralf Stegner, vielen herzlichen Dank, dass Sie mitdiskutiert haben. Ihnen allen natürlich herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.